Wir haben in der vorigen Sitzung sehr viel über Knieverletzungen gehört, hauptsächlich über Bandverletzungen, Weichteilverletzungen sozusagen. Meine Aufgabe ist nun das andere große Gelenk, die Schulter. Ich habe Ihnen hier ein paar Röntgenbilder aufgefahren, sozusagen als Intro. Therapie bei Schulterverletzungen, Diagnostik bei Schulterverletzungen, gehen wir es einfach an. Das Schultergelenk ist eigentlich funktionell ein Gelenk, was aus vier Gelenken besteht. Wie wir hier angedeutet sehen, haben wir auf der einen Seite das Sternoklavikulargelenk, das Akromioklavikulargelenk, das glenohumerale Gelenk, das was das eigentliche Schultergelenk ist, und dann noch das thoracoscapuläre Gelenk, das heißt, es ist jetzt kein Gelenk im anatomisch-morphologischen Sinn, sondern im funktionellen Sinn. Nur dadurch, dass die Scapula, dadurch, dass sie rein muskulär aufgehängt ist, auf dem Thorax eine Fläche von fast einem halben Quadratmeter beschreiben kann, haben wir so ein großes Bewegungsausmaß in der Schulter. Die Schulter ist das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang, dadurch auch das instabilste Gelenk im menschlichen Körper, das, was am häufigsten luxiert, glenohumeral. Das ist nur ein Aspekt dieser akuten Schulterverletzungen, wir kommen darauf zu sprechen. Was sind nun die belastenden Sportarten jetzt für akute Belastungen auf das Schultergelenk? Skifahren, Snowboarden, Mountainbiken, Eishockey, Kontaktsportarten, natürlich auch Fußball, Football und Rugby, da wird sehr viel Schulterarbeit geleistet, um das mal Arbeit zu nennen. Reiten, oft unterschätzt, aber wirklich ein, auch für die Schulter, sehr gefährlicher Sport, was eben jetzt akute Verletzungen angeht. Weiters haben wir als Ursache für akute Schulterverletzungen auf der einen Seite das direkte Trauma, also Stauchungen, Biegungen, Scherkräfte, Rupturen, hier ein Einsatz eines Footballspielers. Und man muss sich vergegenwärtigen, diese Footballspieler, aber auch die Eishockeyspieler sind ja mit Protektoren vom Scheitel bis zur Sohle ausgestattet, die sehr, sehr weitreichend sind, die modernen Ritter in ihren Rüstungen, fast mehr noch als die Motorradfahrer. Und das hat ja einen guten Grund. Das waren die direkten Traumen, es gibt aber auch indirekte Traumen, die zu akuten Schulterverletzungen führen. Abstützen, Hängenbleiben, Verdrehen, aber auch Traktionsschäden. Der hat weit weniger Protektoren an und kommt aber trotzdem zu Sturz und da ist es dann eher ein indirektes Trauma auf die Schulter. Nicht nur akute Belastungen sind für die Schulter schädlich, also jetzt Frakturen oder Rupturen, sondern auch belastende Sportarten, was das Overuse angeht, gibt es. Da sind es hauptsächlich die Racket-Sportarten, die ganzen Überkopfsportarten mit sehr vielen Smash-Bewegungen. Auf der einen Seite, wie gesagt, eben Racket-Sportarten mit Tennis, Badminton, aber auch Handball, Volleyball, Basketball, bis zum gewissen Grad auch das Schwimmen, wo man eben gerade beim Delfinschwimmen und beim Kraulen doch sehr viele Überkopfbewegungen hat, Geräteturnen natürlich, Speerwurf, Baseball, Bewegungen mit extremen Außenrotationen und Hochrotationen, die die Schulter im Sinne von einem Overuse überlasten und natürlich auch das Klettern, Kraftkammer. Ja, ich setze das bewusst in Anführungszeichen, ob es Sport ist und ob es da zu einem Overuse kommt, ist natürlich meistens, sagen wir mal, vom Ausübenden verursacht. Die akute Verletzung, wie gesagt, Frakturen, Luxationen, aber auch Luxationsfrakturen, Muskelrupturen, Sehnenrupturen oder Bandrupturen. Wir haben vorher schon vom Skisport gesprochen und es ist so ein bisschen die Mär, dass der Skisport so gefährlich ist und das immer gefährlicher wird und die Carver und die ganzen Unfälle. Ich möchte ein bisschen aufräumen mit dem einen oder anderen Missverständnis. Wir haben immerhin in den Alpen 20 bis 30 Millionen aktive Skifahrer oder Snowboardfahrer unterwegs. Das ist eine Riesenzahl. Liftkapazitäten wurden erhöht, die Pisten wurden besser präpariert. Teilweise, es gibt kaum noch Buckelpisten, wo man relativ langsam fährt, wo es einen auch auffahren kann. Aber auf diesen breiten Autobahnen fährt man einfach irrsinnig schnell und die Carving-Ski, die sind schon dazu verleitend, eben höhere Geschwindigkeiten auch zu fahren. Dann ist es auch so, dass der Kunstschnee natürlich andere Pistenverhältnisse schafft. Durchschnittsgeschwindigkeit 45 bis 53 Stundenkilometer. Ja, das ist doppelt so schnell, wie wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und auch da passiert genug. Wenn wir uns aber die Verletzungsstatistik anschauen, so müssen wir sagen, dass eigentlich seit den Spät-70er Jahren die Anzahl der Verletzten, jetzt Verletzte pro 1000 Skifahrer im Vergleich zur Basissaison, doch deutlich rückläufig ist. Welche Regionen sind beim Skifahren verletzt? Da kommen wir jetzt schon wieder ein bisschen auf unser Thema zurück. Wir sehen, dass an der Schulter insgesamt sind es doch 25%, bei den Männern 31% und bei den Frauen 17% Schulterverletzungen beim Skifahren. Eigentlich nur noch übertroffen in dieser Statistik von den Kniegelenksverletzungen, wo insgesamt 33% betroffen sind und bei den Männern wiederum 24%, da sind die Frauen eher im Nachteil mit 44%. Aber die Schulter immerhin als zweithäufigstes Verletzungsopfer bzw. gefährdete Region im Skisport. Bei den Kindern noch etwas anders, da sind eben die Arme und die Hände eher betroffen, also weniger die Schultern. Zur Unfallstatistik jetzt noch kurz abschließend im Skisport. Die Todesursache Nummer 1 auf den Skipisten war, wie in den Wintern zuvor, der Herzinfarkt. Also nicht das Schädel-Hirn-Trauma und nicht das Beckentrauma und nicht irgendein Sprung über die Pistenklippe, sondern es waren einfach der Herzinfarkt. Bei den Trendsportarten, wo Sie natürlich auch jetzt mit als Erstversorger oder Erstbegutachter konfrontiert sind, gibt es so typische Verletzungsarten und Sportarten, wo eben die Schulterbereiche besonders verletzt werden. Bei den Mädchen eben Snowboarden, aber auch Inlineskaten und Skifahren. Reiten, bei den Mädchen ganz, ganz wichtige Sache. Tennis eher im Sinne von Overuse, Gymnastik und Golf dann auch eher im Sinne von Overuse. Bei den Burschen naturgemäß Fußball, weil fast alle Burschen Fußball spielen. Snowboardfahren, Skifahren, auch hier wieder, wie eben in der Statistik gezeigt, die obere Extremität doch sehr stark betroffen. Laufen kurioserweise, kann ich jetzt nicht ganz gut nachvollziehen, aber in der Statistik ist es so, Judo, Boxen und dann auch erst wieder Golf. Mountainbiken haben wir schon kurz angesprochen, meistens beim Abstieg, eben beim unsanften und unfreiwilligen Abstieg oder auch beim Radrennen, so wie hier. Da ist im Grunde genommen an der Schulter verletzungsmäßig alles möglich, Frakturen, Luxationen, Bänderrisse etc. Eishockey, trotzdem sie irrsinnig gute Protektoren haben, die Eishockeyspieler, gibt es zwei Studien. Die eine sagt eben, dass die Schulterverletzungen an erster Stelle stehen, noch vor den Knieverletzungen. Hier eine Zusammenfassung der Verletzungen bei Eishockeyspielern aus der deutschen Bundesliga mit Schulter 12%, auch immerhin an zweiter Stelle bzw. dritter Stelle nach Knie und Kopf. Kopf trotz Helm und Sichtschutz und auch diesen Bügel vor dem Kinn, eben im Sinne eines Schutz vor dem Puck. Football, ich habe hier mal die Ausrüstung nebenan gestellt. Man sieht, die sind also wirklich vom Scheitel bis zur Sohle wirklich mit massiven Protektoren ausgerüstet. Wenn man sich da die Schulterprotektoren anschaut, glaubt man, das sind Rammböcke, die irgendwo durch die geschlossenen Türen laufen müssen. Und trotzdem gibt es immer wieder Schulterverletzungen, wie zum Beispiel auf dem linken Bild ganz gut ersichtlich ist. Reiten, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Reiten ist ein sehr gefährlicher Sport, macht zwar nur 5% aller Sportverletzungen aus, aber immerhin 80% aller tödlichen Verletzungen. Hauptsächlich hier jetzt allerdings wegen Schädel- und Wirbelsäulen, Beckenverletzungen. Schulterverletzungen kommen beim Reiten sehr wohl auch vor, aber grundsätzlich ist das Reiten nach wie vor die Sportart mit der höchsten Todesrate, wenn man es jetzt auf 1000 Stunden durchgeführten Sport bemisst. Obere Extremität mit Schlüsselbeinfrakturen und den AC-Gelenksluxationen, Oberarmkopffrakturen immerhin mit 41% doch sehr, sehr vordergründig, besonders bei den Mädchen. In dieser Altersgruppe, glaube ich, reiten 90% aller Reiter sind der weiblichen Geschlechts. Ja. Warum ist das so? Der Kopf des Reiters ist 3 Meter über dem Boden. Wir befinden uns auf einem hochspezialisierten Fluchttier, was nichts anderes kann wie weglaufen. 700 Kilo wiegt, 1 PS hat und oft eben, weil es einfach nur fliehen kann, bei jedem Schrecken losrennt und dann kann es eben zu diesen Stürzen kommen. Protektoren, gerade was die Schultern angeht, bei den Reitern deutlich geringer ausgeprägt als bei den anderen Sportarten wie Eishockey oder Football, wie wir das vorher gesehen haben. Man schützt den Kopf, man schützt den Rücken, bis zum gewissen Grad auch die Hände und die Füße. Aber bei den Schultern ist den Protektoren einfach nichts dargegeben. Wir sollen über die Diagnostik sprechen. Die gibt es meines Erachtens eben für Sie relevant, extramural im Akutfall. 3 Punkte, Anamnese, Klinik, Inspektion, wie der Kollege Kuchling das schon angesprochen hat. Ganz, ganz wichtig ist das Zuhören, dass der Patient, die Patientin einem sagt, das und das ist passiert, das war der Verletzungsmechanismus, das ist mir als erstes aufgefallen, hat eine Gefühllosigkeit, hat eine Bewegungseinschränkung, wo ist der Schmerz, wie war der Verletzungshergang. Das kann schon sehr, sehr viel Aufklärung darüber geben, wo jetzt die Läsion zu erwarten ist. Inspektion, natürlich gibt es jetzt irgendwelche Schäden im Sinne von Prellungen, von Abschürfungen, Rissquetschwunden, Achsenfehlstellungen, abnorme Beweglichkeiten, das eben jetzt Klinik und Inspektion. Ich glaube nicht, dass es immer viel Sinn macht, solche Verletzungen dann durch eine mechanische Untersuchung, durch das Herumführen des Armes, wo man sagt, der tut jetzt weh und jetzt probieren wir mal, wie weit wir ihn noch bewegen können. Wir tun dem Patienten damit nichts Gutes, uns nichts Gutes. Es ist meistens so, dass sie durch Ruhigstellung oder so wie gesagt wurde, Pech, also Pause, Kühlen, Schonung, Hochhalten, dass man damit dem Patienten als erstes am besten hilft, Schmerzmittel natürlich geben und dann die Diagnostik wirklich intramural weiterführt. Man muss daran denken, was kann passiert sein, das kriegen wir im Wesentlichen durch die Anamnese, durch die Klinik, teilweise auch durch die Inspektion, zum Beispiel die berühmte leere Pfanne bei der Schulterluxation. Wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, ich werde noch mal Bilder zeigen. Damit ist meistens alles getan und die wirkliche Abklärung sollte dann intramural stattfinden, also auch hier wieder in der klinischen Versorgung eben mit Darstellung der Klinik, Erläuterung der Klinik inklusive neurovaskulärem Status, Röntgenbildern in den meisten Fällen ausreichend. In einigen Fällen kommt dann noch die Notwendigkeit der Computertomographie bei Sehnenmuskelverletzungen oder auch Knorpelläsionen, natürlich die Kernspintomographie dazu und in einigen Fällen natürlich Sonographie, Nervenleitgeschwindigkeit und die EMG. Wenn wir uns das Spektrum der Schulterverletzungen anschauen, was ich heute hier so umreißen möchte, auf der einen Seite die knöchernen Läsionen an der Clavicula, am Humeruskopf, proximaler Humerusschaft, den distalen habe ich bewusst ausgelassen, dann das Glenoid, also Pfannenverletzungen und die Scapula, dann haben wir noch, also das sind die Frakturen einmal, dann haben wir die ligamentären Verletzungen, meistens eben AC-Gelenksluxationen, also Schulter-Eckgelenksverletzungen, die Schulterluxation an sich. Und dann Rotatormanschettenläsion als meistens Folge von Overuse. Fangen wir mit der Clavicula-Fraktur an. Äthiologie meistens im Sturz auf die Schulter oder durch ein direktes Trauma. In der Diagnostik, wie gesagt, Klinik, Aspekt und Röntgen. Fast alle oder sagen wir ein sehr, sehr hoher Anteil dieser Frakturen kann konservativ behandelt werden mit einem Tornisterverband. Wenn die Dislokation weniger als 15 Grad ist und die Verkürzung unter 10 bis 15 mm liegt, kann das sehr gut mit einem Rucksackverband behandelt werden. Hier so ein typisches Beispiel für eine wenig verschobene Clavicula-Fraktur. Wir sehen rechts unten da jetzt also diese typischen Tornisterverbände. Bei geringer Dislokation, wie gesagt, meistens mit konservativer Therapie zu behandeln. Diese Tornisterverbände sollten so nach 3 Tagen das erste Mal nachgespannt werden, weil sich das dann lockert. Sie sollen natürlich nicht so fest sitzen, dass die Durchblutung im Arm gestört ist und dass es nicht zu Schnürfurchen oder zu Scheuerverletzungen, Schäden unter der Achsel kommt. Ich habe zum Beispiel aus Frankreich gehört, dass die Clavicula-Frakturen überhaupt nicht ruhigstellen. Die sagen einfach, ja, tut weh, in 3 Wochen ist es eh fest, bei geringgradig dislozierten Frakturen. Was machen wir nun mit den gröber dislozierten Frakturen? Wir sehen hier links oben so eine Fraktur mit einem dritten Fragment, was senkrecht aufsteht. Oder auch hier bei dieser Seite sehen wir, dass das mediale Klavikelende eben durch den Zug vom Sternocleidomastoideus hochgezogen wird und dann oftmals oder in einigen Fällen droht, die Haut zu perforieren. Da ist dann natürlich schon Handlungsbedarf gegeben. Bei diesen Mehrfragmentfrakturen hat sich eigentlich die Verplattung, wie man das links unten sieht, ganz gut bewährt. Es gibt mittlerweile sehr schön anatomisch vorgeformte Platten. Klavikel ist ja ein dreidimensional angelegter Knochen. Es ist ja nicht so, dass das einfach sozusagen wie ein Lineal ist, wo man oben eine Platte drauf schraubt und dann ist es wieder gerade. Es ist doch in der Form ziemlich komplex, hat also mehrere Schwünge drin. Da gibt es also jetzt diese anatomisch vorgeformten Platten, die fast immer, ich sage nicht immer, aber fast immer gut anzulegen sind und fixiert werden können. Bei ganz einfachen Brüchen, die nur sozusagen auf Distanz gehalten werden müssen, hat sich in letzter Zeit auch sehr gut die Marknagelung sozusagen bewährt. Die intramedullären Kraftträger kommen hier ganz gut zum Einsatz, haben natürlich auch einen großen kosmetischen Vorteil, weil man den in manchen Fällen sogar nur über eine kleine Stichinzision medial über dem Sternoklavikulargelenk bzw. dem medialen Klavikelende eröffnet, mit einer Stichinzision den Draht einfädelt und abzwickt. Das geht manchmal ganz gut. Ansonsten muss man nur über der Fraktur einen kleinen Schnitt machen, um die Fraktur einzurichten, um dann diesen Draht durchpassieren zu lassen. Das heilt in aller Regel nach 3-4 Monaten ist es durchgebaut. Die Materialentfernung kann dann notwendig werden, wenn die Platte eben gerade bei Leuten, die jetzt gern wandern gehen und sagen, der Rucksackgurt drückt mich immer auf die Platte, das ist unangenehm, macht die Platte raus. Da sollte man sich dann wirklich 1,5 Jahre Zeit lassen. Wir haben gesehen, dass man bei denen, wo wohl ein knöcherner Durchbau gegeben war, aber die Platte doch relativ früh entfernt worden ist oder auch der Tennnagel früh entfernt worden ist, dass es da zu Refrakturen gekommen ist. Also da sollte man großzügig sein mit dem Belassen des Osteosynthesematerials. Man kann sich auch gut vorstellen, wir sehen hier rechts eine Platte, die immerhin mit 7 Schrauben, die alle bikortikal laufen, fixiert ist. Wenn man die rausnimmt, bleibt schon ziemlich viel, sagen wir mal, Emmentaler übrig und da muss man dann doch vorsichtig sein. Kommen wir zum Humeruskopf. Das ist jetzt sozusagen eine Etage drunter. Da ist ganz wichtig, wie lesen wir die Fraktur, weil wir da auch prognostisch ganz gute Hinweise kriegen können. Ganz entscheidend ist der sogenannte Kalka, also die Blutversorgung, die über diese Arteria circumflexa kommt. Wenn die abgerissen ist, haben wir größere Chance, dass der Oberarmkopf nicht einheilt, dass es dann zur avaskulären Nekrose kommt, was sekundär natürlich zu großen Schwierigkeiten und Bewegungseinschränkungen führt. Also read the fracture ist schon mal ganz wichtig. Wie schaut es im Röntgenbild aus? Bei geringer Dislokation finden wir, so wie in dem Fall, das wäre bei diesem Fall durchaus möglich, das konservativ zu behandeln, wenn es in beiden Ebenen so gut wie unverschoben steht. Natürlich mit einer Röntgenkontrolle kommt es sekundär zu Dislokationen. Wir machen üblicherweise die erste Röntgenkontrolle nach 3-4 Tagen und dann im etwa 10-Tages-Abstand, um einfach den Konsolidierungsverlauf zu verfolgen. Abrissfrakturen, wo jetzt entweder der Humeruskopf abreißt, also die Kopfkalotte abreißt oder die beiden Tubercula einzeln oder gemeinsam, die sind natürlich schon anders zu behandeln, zumal wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wir bei den Tubercula die Rotatormanschettenansätze haben, die über einen riesengroßen Hebel natürlich sehr gut geeignet sind, sekundäre Dislokationen zu bewirken. Wir sehen sehr oft Abrissfrakturen vom Tuberculum majus, wo das Tuberculum majus dann zwischen Oberarmkopf und Acromion liegt, weil einfach das Supraspinatus so stark zieht. Das sind Sachen, die man nicht belassen kann, die man operativ angehen muss. Hier haben wir so eine Fraktur auf der rechten Seite, eben eine Luxationsfraktur. Der Oberarmkopf ist aus der Pfanne raus marschiert sozusagen. Es handelt sich hier um eine valgisch impaktierte Fraktur. Der Oberarmkopf ist also valgisch impaktiert, der gehört eigentlich zumindest 40 Grad aufgestellt. Das Tuberculum majus ist wie ein Türflügel nach oben hinten weggeklappt und hat jetzt also auch eine große Dislokation. Das sind Sachen, die man sicherlich operativ behandeln muss. Auf der linken Seite sehen wir haben vorher gesagt, wie groß ist die Dislokation des Kopfes im Verhältnis zum Schaft, wie groß ist jetzt die Gefahr für eine Gefährdung der Blutversorgung. Hier können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Blutversorgung ziemlich schlecht ist, weil eben die Zirkumflexa bei so einer Dislokation mit hoher Wahrscheinlichkeit gerissen ist. In der Diagnostik, gerade jetzt bei den Humerus-Kopf-Frakturen, ist die dritte Ebene, die wir brauchen, also die horizontale Ebene durchs CT, sehr, sehr hilfreich. Sachen, die eben auf der rechten Seite, da können wir auf der einen Seite eine 3D-Rekonstruktion machen, um sehr schön darzustellen, was ist jetzt wirklich gebrochen, was man am Röntgen nicht immer sieht. Und wie gesagt, die dritte Ebene auf der linken Seite, das sieht sicherlich deutlich schlimmer aus, als ein AP-Röntgen hier ausschauen würde. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, ein Reitunfall, 41-jährige Frau mit dieser Fraktur. Wir sehen hier auch zumindest eine 3, ich würde eher sagen 4-Fragment-Fraktur. Wir haben hier das Tuberculum majus abgerissen und weggeklappt. Hier hinten sehen wir noch ein Minusfragment. Das ist das Kopfkalottenfragment, eingestempelt im Sinne einer valgischen Impaktierung. Hier die andere Ebene. Da würde ich sagen, das schaut ganz vernünftig aus, aber eben wegen dieser Fehlstellung auch, wenn das so heilt, man könnte es so heilen lassen, die Gelenksfläche steht zwar halbwegs, aber sie wird sicherlich in der Abduktion bei 30, 40 Grad stehen bleiben, weil sie dann einfach mit dem Tuberculum majus und dem Acromion ansteht. Also das gehört gerichtet. Ich habe das dann mit so einer Filosplatte wieder eben hergestellt, diese Oberarmkopfkalotte aufgestellt, die Türflügel von den Tubercula wieder zugeklappt. Ganz, ganz wesentlich ist, dass man bei diesen Versorgungen nicht nur die knöchernen Anteile unter die Platte bringt, sondern auch die muskulären Anteile, also die Sehnenspiegel hintersticht und durch, wir sehen es hier ganz gut, da sind so kleine Löcher in der Platte noch drin, wo dann die Muskulatur, die Sehnenspiegel hinterstochen werden und durch die Platte durchgezogen werden als eine Zugurtung, weil die Zugkräfte auf den Knochen an sich durch die Muskulatur so stark sind, dass die das ausreißen würden. Man muss sich vorstellen, wenn man mit gestrecktem Arm eine Tür zumacht, hat man 1000 Newton auf dem Tuberculum majus. Und das reißt einfach aus. Da muss man die Muskulatur, die Sehnen, muss man mit einer Zugurtung zusätzlich an die Platte fixieren. Das hat hier auch funktioniert. So hat es dann nach 3 Monaten ausgeschaut. Nach 20 Monaten war das natürlich knöchern konsolidiert. Die Patientin war mit freiem Bewegungsausmaß und schmerzfrei und ist wieder geritten. Das war jetzt mal so ganz knapp nur der Humerus Kopf betroffen. Wenn die Rotatormanschetten knöchern ausreißen, dann haben wir eben diese Mehrfragmentfrakturen, die meistens auf diese Art und Weise, wie eben dargestellt, mit diesen winkelstabilen Platten recht gut zu stabilisieren sind. Diese winkelstabilen Platten wurden ursprünglich oder eigentlich entwickelt, um jetzt bei osteoporotischen Knochen, weil wir sehr viele ältere Patienten, das ist jetzt nicht so unser Hauptthema heute Abend hier, aber bei vielen älteren Patienten osteoporotischer Knochensubstanz, wo normale Schrauben nicht halten oder auslockern. Kommt aber in diesem Fall natürlich auch den jüngeren Patienten sehr, sehr zugute, weil die einfach eine sehr rigide Fixation darstellen. Zum Humerus Schaft. Wir haben, wenn es eben wenig disloziert ist, bei Kindern haben wir, wie wir hier auf diesem Ablauf sehen, eigentlich eine ganz gute Heilung. Der gute alte Herr Böhler hat einmal gesagt, der Humerus ist der Knochen, der die meisten Frakturen verzeiht. Der braucht gar nichts machen, der wird immer gut. Die wachsen alle zusammen, sind jetzt ein bisschen aggressiver geworden, was auch das Operative angeht. Im Grunde genommen kann man viele wenig dislozierte Frakturen, wie hier auch auf den Bildern angegeben, entweder mit so einem Brace-Verband oder auch mit einer Gipslongette für 4 bis 8 Wochen behandeln und die heilen meistens ganz gut aus. Die Humerus-Schaft-Frakturen jetzt hier, wie diese angegeben, gibt es im Grunde genommen 2 Behandlungsmöglichkeiten. Links sehen wir eine Oberarm-Kopf-Fraktur knapp unterhalb des Kopfes, weitergehend mit einem 3. Fragment ausgebrochen. Dann hier haben wir hier noch eine Spiralfraktur und hier eine relativ einfache 2 Hauptfragmente und mehrere kleine Fragmente. Das war noch, bevor wir diese ganz langen Filosplatten hatten, habe ich einfach eine Metaphysenplatte umgedreht und so fixiert, minimalinvasiv, kurz oben eingeschnitten, Platte eingeschoben und unten fixiert. Und das hat zu einer ordentlichen Heilung geführt. Hier eine lange Filosplatte, da haben wir nicht nur eine Oberarm-Kopf-Komponente, sondern eben auch noch eine Schaftkomponente. Das muss dann mit diesen langen, winkelstabilen Platten überbrückt werden. Hier sehen wir auch noch, dass die Platten so designt sind, dass die Schrauben, die in der Platte sich verblocken durch eben ein winkelstabiles Gewinde, dass die in ihrer Orientierung divergieren und konvergieren, die Schrauben, um eben möglichst viel Platz oder möglichst viel Substanz zu fassen in dem Oberarmkopf, der ja meistens, gerade bei älteren Menschen, ziemlich hohl ist, weil die Spongiose einfach aufgebraucht ist. Andere Alternative dazu ist hier angeführt den Multilock-Nagel, also einfach mit einer Nagelung, Stabilisierung durch den Oberarmkopf in der Schaftachse, Verankerung in drei Ebenen, auf der einen Seite eben in den Verriegelungsbolzen, die hier proximal sitzen, und aber auch ganz wichtig die Blockade des Auskippens des Oberarmkopfes dadurch, dass der Nagel bis in die Corticalis oben geführt ist mit seinem proximalen Anteil. Auch hier relativ kleine Inzisionen nur notwendig, um eine doch komplexe Fraktur zu versorgen. Das sind dann die funktionellen Nachuntersuchungsbilder. Glenoidfrakturen, Skapularfrakturen. Skapularfrakturen, wie wir das hier sehen, meistens auch durch eine stumpfe, direkte äußere Gewalteinwirkung, Sturz auf die Skapula, direkt eben auf den Rücken geflogen, meistens verbunden mit Rippenfrakturen, besonders mit Rippenfrakturen im oberen Anteil, die dann auch zu Pneumothoraces führen, also die auch jetzt bis hin zu intensivmedizinischen Notwendigkeiten führen. Dieser Patient hat zusätzlich noch eine laterale Klavikelfraktur, wie wir hier sehen. Das war etwas, was konservativ zu behandeln war, oftmals auch deshalb konservativ zu behandeln, weil es operativ bei diesen komplexen Verletzungen mit vielen Begleitverletzungen eine operative Therapie gar nicht möglich ist. Abgesehen davon ist die Skapula so klein, so dünn, dass man nur an den Außenkanten, also margolateralis oder eben medialis, eventuell halt für eine Platte findet. Das, was eher mal zu einer operativen Behandlung zwingt, sind die knöchernen Bankartläsionen, also die knöchernen Pfannenrandabrisse. Wenn wir uns vorstellen, dass die Pfanne des Schultergelenkes ungefähr nur 25% des Oberarmkopfes bedeckt, haben wir dadurch, wie gesagt, einen sehr, sehr großen Bewegungsumfang, aber eben auch ein großes Missverhältnis zwischen kleiner Pfanne und großem Kopf und dadurch die hohe Anzahl der Luxationen. Wenn nun die knöcherne Pfanne durch einen Pfannenrandabbruch noch kleiner wird im Verhältnis, dann haben wir noch eine größere Chance für eine Luxation, sodass eine Pfannenrandabrissfraktur fast immer die Indikation für eine knöcherne Refixation stellt. Wir haben hier das CT, wo man das eigentlich noch sehr schön sieht, dass eben der vordere untere Pfannenrand, der meistens betroffen ist, abgebrochen ist und also hier die Pfanne in ihrer Gelenksfläche nochmal deutlich verkleinert. Arthroskopische Bild haben wir dann rechts noch gesehen. Arthroskopisch sind diese Verletzungen schwer anzugehen, weil man eigentlich durch die Achsel hinauf schrauben müsste. Ich habe das noch nicht zusammengebracht, ich mache das meistens in der offenen Methode und das sieht dann etwa so aus. Hier haben wir diesen Pfannenrandabriss. In der CT haben wir dann eben wieder die dritte Ebene, wo wir eigentlich sehr schön sehen, wie viel von der Pfanne da vorne fehlt und dann mit zwei kleinen Schrauben von vorne unten schräg hinaufgeschraubt und haben damit eine ordentliche Stabilität. Die brauchen naturgemäß für die Nachbehandlung zumindest 6 Wochen einen Slingverband. Ellbogenbeweglichkeit wird ab dem zweiten postoperativen Tag freigegeben. Das, was zu vermeiden ist, ist natürlich Außenrotationsbewegung, um nicht wiederum den Oberarmkopf auf die vorderen unteren Pfannenrand zu drücken und eben vor einer neuerlichen Luxation zu bewahren. Okay, dann wenden wir uns den Luxationen zu. Hier nochmal, ich habe jetzt kein anderes Bild gefunden, was das so deutlich den Verletzungsmechanismus für eine AC-Gelenksluxation wie bei diesem Radfahrer zeigt. Sturz, Aufschlagen auf dem Akromion, es reißt das AC-Gelenk auf. Wir haben mehrere Grade der Dislokation. Das auf der ganz linken Seite sehen wir hier das Normalbild. Einfach die Stabilität des AC-Gelenkes ist gegeben durch die Kapsel, dann durch die coracoclavikulären Bänder, das sind zwei. Ja. Wenn jetzt eben die Last von hier oben auf das laterale Akromion wirkt und das Sternocleidomastoideus halt die Klavikel hält, dann zerreißt es. Die Typ-1-Läsion ist ohne eine Dislokation im Röntgen, aber eben schmerzhaft. Da ist einfach nur die Kapsel lädiert, gerissen oder eben nur eingerissen. Bei den Typ-2-Verletzungen ist ein Band zumindest gerissen. Es ist eine Verschiebung des lateralen Klavikelendes gegenüber dem Akromion um halbe Schaftbreite. Was Schaftbreite oder mehr ist, nennen wir TOSI 3. Der Herr Rockwood hat es dann noch eingeteilt in eine Translation der Klavikel eben in der AP-Richtung, also wenn sie dann, was selten vorkommt, noch sich unter den Trapezius schlägt, dann haben wir eine Rockwood 4, 5 und 6 sind also wirklich extrem seltene Verletzungen. Hier vielleicht nochmal zur Darstellung, bei Kindern kann es auch mal passieren, dass das laterale Klavikelende aus dem Periostschlauch rausreißt, das heißt, dass eigentlich der Gelenksapparat oder der Kapselapparat vom AC-Gelenk hält, aber eben wie hier links auf dem Bild dargestellt, ein Rausrutsch aus dem Periostschlauch. Hier sehen wir nochmal die Zerreißung der coracoclavikulären Bänder. Klinisch schaut es so aus wie hier. Oder hier von der Seite sieht man es oft noch besser. Die ist schon ziemlich weit nach hinten. Das geht schon Richtung Rockwood 4 hier, also mit Einschlupfen des lateralen Klavikelendes unter dem Trapezius. Das Klaviertastenphänomen, man läuft und drückt auf die laterale Klavikel und senkt sie ab, meistens auch mit Schmerzen verbunden, ist einfach ein Klassiker. Ich glaube, es ist in vielen Fällen einfach eine Blickdiagnose. So schaut es dann im Röntgenbild aus, also die Dislokation des lateralen Klavikelendes gegenüber dem Akromion mehr als Schaftbreite. Damit haben wir einfach eine klassische Tosi-3-Läsion. Wenn wir uns überlegen, dass die Schulter eigentlich über die Klavikel am Stammskelett wie an einer Spurstange aufgehängt ist, können wir uns auch gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist, diese Dissoziation zwischen dem lateralen Klavikelende und dem Akromion wiederherzustellen, konservativ. Man müsste eigentlich dazu die Mitella sehr kurz binden, den Arm raufschieben, weil das laterale Klavikelende durch die Achsel runterzuziehen, den Sternocleidomastoideus zu überwinden, da muss ich schon sehr einschnüren in der Axilla und da habe ich schon natürlich Blutungsprobleme. Das schaffen wir nie. Also diese ganzen Sachen wie Turnisterverband oder Omotrainverband oder so für eine AC-Gelenksluxation sind so gut wie immer zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert einfach nicht von der Mechanik her. Wenn diese Verbindung da oben zwischen Akromion und Clavicula fehlt, ausgerissen ist, dann fällt der ganze Arm runter. Den kriege ich nicht, den kann ich nicht wieder dadurch hochkriegen, dass ich die Clavicula runterziehe. Ich muss den Arm hochkriegen. Wie behandeln wir es, diese AC-Gelenksluxation Tosi 1 und 2, also diese Verschiebungen um bis zu halbe Schaftbreite gehen meistens sehr gut konservativ zu behandeln, eben mit einer kurzgebundenen Mitella, den Oberarmkopf hochbinden oder eben mit einem Verband, den ich gleich anschließend noch zeigen werde. Höhergradige Verletzungen, also Tosi 3 mit einer kompletten Zerreißung und Rockwood 4, die klinisch auch eindeutig sind, die gehören eigentlich schon eher operiert. Früher hat es sehr viele verschiedene oder mittlerweile sehr viele verschiedene Operationsmethoden gegeben. Ich glaube, es sind über 100, woraus sich schon ganz klar erschließt, wenn es so viele Methoden gibt, ist keine, die gut ist, weil sonst würden es alle auf diese eine Methode machen. In letzter Zeit haben sich dynamische Stabilisationsmethoden entwickelt, ich werde es gleich zeigen, die in meiner Hand oder auch in vielen anderen Händen sich ganz gut bewährt haben. Also wie gesagt, Tosi 1 bis 2 hauptsächlich konservativ durch die kurzgebundene Mitella oder Sie sehen schon, was für aufwendige Konstrukte das sind, den Arm hochzuhalten, eben mit diesem Schulterarmverband, der da rechts oben abgebildet ist. Dieser Omotrainverband hier unten, ja, er trainiert die Schulter, aber wirklich gut stabilisieren tut er nicht. Die Tosi 3 und Rockwood 4, wie gesagt, hauptsächlich operative Therapie und dann eben mit einer Physiotherapie natürlich später. Was versuchen wir bei der operativen Therapie zu machen? Einfach die Verbindung zwischen dem Coracoid und dem Klavikelende wiederherzustellen oder zu rekonstruieren. Gerissene Bänder zu nähen, das ist wie nasses Klopapier nähen, das hält nicht. Da kann man durchflechten und so weiter, das ist ganz okay, aber es sieht nur schön aus und hält nur sehr kurz. Wirklich die Verbindung zwischen diesen beiden Knochen dynamisch wiederherzustellen, gelingt ganz gut mit diesem Tight-Drop-System, wo man eben sowohl durch das laterale Klavikelende als auch durch das Coracoid durchbohrt und da einen sehr, sehr kräftigen Faden nimmt, wiederum mit diesen Flip-Buttons bzw. mit diesen knopflochartigen Titanplättchen, über die man dann diese Fäden knüpfen kann. Die haben den Vorteil, dass sie eben, wir müssen uns vorstellen, dass die Klavikel ja bei jedem Atemzug eine dreidimensionale Bewegung durchmacht. Mit jedem Heben und Senken des Brustkorbes hebt und senkt sich die Klavikel. Mit jedem Bewegen der Schulter geht sie nach vor und zurück und sie rotiert. Das kann man nicht mit einer stabilen Osteosynthese, da hat es Schrauben gegeben, da hat es Platten gegeben, da hat es Bohrdrähte gegeben, die mussten alle scheitern und brechen, weil eben hier zyklische Belastungen drauf sind, die mit starren Methoden nicht zu fixieren sind. Deswegen halte ich diese dynamische Fixierung eigentlich für das Beste. Wenn man in dieser Situation dann die coracoclavikulären Bänder noch adaptiert und sagt, da gehört ihr hin und jetzt geben wir euch eine feste Rahmenbedingung, dann haben Sie auch ein bisschen eine Chance zu heilen. Hier nochmal dieses System, also durch die Klavikel durchgebohrt, durchgesteckt auch durch die Bohrung im Coracoid und dann eben mit einem Zügel, so ähnlich wie das Tightrope-System an dem Kreuzband, das Transplantat hineinzieht, hier eben auch die Verschmälerung des Abstandes. Das ist ein Fall von eben einer operierten. Hier sehen wir das noch in der Single-Bundle-Technik sozusagen. Letztens habe ich noch einen gemacht, der hatte eben diese AC-Gelenksluxation. Da gibt es jetzt ein Twin-Tail, das ist noch feiner. Da hat man eine Bohrung durch das Coracoid und zwei Bohrungen oben durch die Klavikel, um also jetzt diese beiden Teile der coracoclavikulären Bänder zu imitieren, aufgehängt an einem Punkt am Coracoid und damit eigentlich eine sehr schöne dynamische Aufhängung. Wir sehen auch, der Abstand zwischen Schulterdach, also dem Akromion und dem lateralen Klavikelende, ist wieder ausgeglichen und somit eingeheilt. Okay, dann kommen wir noch zu dem breiten Kapitel Schulterluxation. Wodurch entsteht sie? Forcierte Hochrotation meistens oder aber auch durch indirektes Trauma, seltener durch die Traktion. Diagnose, die leere Pfanne, ich glaube, jeder, der das schon mal gesehen hat, wir sind dieses sogenannte, die Franzosen nennen das Epaulettensyndrom, weil es einfach so ausschaut wie bei den Generalen, die Epauletten und der Vorhang wackelt und die Delle ist da. Das ist ziemlich klar. Werden mit der Rettung öfters mal eingeliefert als Oberarm-Kopfbruch, meistens sind es oder oft sind es dann eben einfach Luxationen. Ich sage jetzt bewusst, Röntgen in einer Ebene, die Patienten kommen meistens ziemlich schmerzverzerrt herein und je schneller man reagiert, desto weniger die Verspannung, desto leichter die Reposition. Deswegen sage ich auch nur Röntgen in einer Ebene, warum will ich trotzdem ein Röntgen haben? Es kann ja sein, dass bei der Luxation eben eine Luxationsfraktur stattgefunden hat, dass eben subkapitale Humerusfraktur mit dabei ist. Wir erinnern uns das Bild vorher, abgeklapptes Tuberculum majus, hinten das hochgefahren, dann vorne noch das Minus abgebrochen, Unterkopf rausgefahren. Also das kann es ja geben und wir wollen ja durch die Reposition nichts verschlimmern. Rechts ein Röntgenbild einer relativ unspektakulären, einfach einer Schulterluxation. Das wollen wir eben nicht sehen und das müssen wir natürlich anders reponieren. Da haben wir dann eher den Weg in den OP, wenn wir so ein Bild sehen. Das probiere ich nicht einmal bei lebendigem Leib sozusagen zu reponieren. Das sind aber auch meistens Frakturen, die durch eine massive Gewalt zustande kommen, Stromunfälle, Epilepsie, die machen auch gerne mal die Luxationen nach hinten, fast alle Luxationen der Schulter, gut 95% sind vordere, untere Luxationen, wie wir das auf dem vorigen Bild gesehen haben. Die Epilepsie oder Stromunfälle, die machen auch, sind verantwortlich für die meisten hinteren Luxationen. Trümmerfrakturen können bei der Luxationsfraktur entstehen und natürlich besonders gefährlich bei den osteoporotischen Patienten. Was passiert bei der Schulterluxation, wenn keine knöcherne Verletzung dabei ist? Es kommt meistens zu einer Abscherung der Gelenkslippe, des Labrums, die wie ein Bilderrahmen die knöcherne Pfanne umrahmt und somit die Auflagefläche für den Kopf vergrößert, also ein bisschen mehr Stabilität gibt, ohne starr zu sein, ähnlich in der Struktur wie ein Meniskus, auch in der Substanz. Das heißt, die Pfanne wird größer, die Auflagefläche wird größer, aber die Beweglichkeit wird nicht wirklich eingeschränkt. Die können abgeschert werden, das sind eben wie Typ A, die Bankert-Läsion, fast alle Labrum-Läsionen sind solcher Art. Knöcherne Bankert-Läsion 3%, relativ selten. Die Perthes-Läsion, wo einfach nur die Kapsel abgelöst ist, auch sehr selten. Und die kapselreinen Kapsel-Läsionen, wo nur die Kapsel reißt und das Labrum steht, ebenfalls sehr selten. Also meistens Bankert-Läsionen. Repositionsmanöver, wir alle kennen die Reposition nach Hippokrates und das ist ja ein Mensch, der bekanntlich schon vor sehr langer Zeit gelebt hat. Im Mittelalter hat man sich auch diverse Methoden überlegt. Heutzutage machen wir es fast immer nach Arlt. Der Arm wird in der Axilla über eine Sessellehne, eine gut gepolsterte Sessellehne gelehnt und dann durch Längszug und leichte Rotation, so wie man das auf dem rechten Bild ganz gut sieht. Ich knie mich meistens hin und hänge mich so mit meinem Arm gegenläufig an den Unterarm des Verletzten ein. Ganz wesentlich dabei ablenken. Gutes Schmerzmittel geben, vielleicht einmal ein 10er Valium dazu. Und dann fragt man, und wie ist Ihnen das passiert? Und wie geht es dem Hund von der Frau Wopperschalle? Und dann ist er drin. Die Leute wirklich sich nicht mehr auf ihren Schmerz konzentrieren und man langsam kontinuierlich zieht. Es hat keinen Sinn anzureißen. Da reiße ich was kaputt. Ich muss nur die Verkrampfung überwinden, die Spannung lockern. Und das geht mit gut zureden, mit ablenken, mit Schmerzmitteln, aber sicherlich nicht mit anreißen. Deswegen da oben auch die Uhr angezeigt, man muss sich einfach Zeit lassen und das geht. Links unten, hier sehen wir so eine Patientin, da sehen wir noch die leere Pfanne, sie hat den Arm schon über diesen gepolsterten Sessellehne gelehnt. Demnächst ist jemand hingegangen, hat sich angehängt und einfach kontinuierlichen Zug gemacht und dann noch leicht rotiert. Links unten, die Ferse des Repositeurs steht in der Axilla der luxierten Schulter, das ist der Hippokrates. Ich sage immer, was 2.500 Jahre funktioniert hat, kann nicht ganz falsch sein. Ich mache das auch noch relativ oft, gerade wenn Patienten liegend reinkommen, dass ich sage, alter, armer Mensch, tut weh, liegt eh schon, na, steigen wir in die Axilla, es geht ja auch. Bevor ich den jetzt auf den Altsessel gesetzt habe, tut es dann doch oft ziemlich weh und man ist, wer schnell hilft, hilft doppelt. Okay, so sieht es vorher aus. Die Delle, wir sehen es, die leere Pfanne. Nach der Reposition, hier haben wir wieder diesen Arztsessel, ist es einfach reponiert und geht gut. Konservativ oder operative Behandlung, konservativ die TUPS-Läsion, die traumatisch, unidirektional, Bankert und Surgery braucht. Die braucht eben die Surgery. Dann ist noch die zur Differentialdiagnose, brauchen wir eine operative oder eine konservative Therapie. Wichtig, wie viele Läsionen waren das jetzt schon und was hat der Mensch für ein Belastungsprofil? Ich sage, der 72-jährige Schachspieler, der seine Erstluxation hat und das auf der nicht dominanten Hand, den operiere ich sicher nicht. Aber der 19-jährige Basketballer, der im Hauptberuf ein Maler und Anstreicher ist und auf der Leiter oben über Kopf arbeitet und die dominante Hand hat, dem will ich eine Zweitluxation ersparen, den operiere ich primär. Ja? Oder auch ein Gerüster, da kann man sagen, okay, das kann schon wieder konservativ stabil werden. Nur für den ist eine Reluxation tödlich. Ja? Und der am Gerüst oben eine Reluxation hat, fällt er runter und ist tot. Also, wie gesagt, Belastungsprofil ganz, ganz wichtig in der Entscheidung für konservative, operative Therapie. Wie wird es nun gemacht? Am vorderen, unteren Pfannenrand haben wir diese Läsionen. Wir setzen da unsere Arbeitskanüle, es geht arthroskopisch sehr schön. Setzen, zunächst wird der knöcherne Rand angefrischt, das war mal ein Video, auf anderen Präsentationen geht es, wird knöcherne Pfannenrand angefrischt, dann wird das Labrum raufgehoben mit der Fasszange, wie viel können wir da mobilisieren, wird dann hinterstochen mit einer Hohlnadel, Faden durchgeschoben, aufgehängt jetzt und dann über eine kleine Bohrung, wie wir das eben gesehen haben, durch einen Öse, die in das Sackloch hineingesetzt wird und dann mit einem Dübel fixiert wird und so angeschraubt wird. Damit machen wir bei denjenigen, die eine Labrumablösung haben, eine Refixation vom Labrum, bei denjenigen, die rezidivierende Luxationen gehabt haben, das Labrum sozusagen schon aufgebraucht ist, können wir durch eine Kapselduplikatur ein Neolabrum schaffen und somit wieder die Pfanne funktionell vergrößern. Postoperativ, wir sehen, das sind 2-3 kleine Inzisionen nur, nachher die Behandlung wieder im Slingverband mit Freigabe der Ellbogenbeweglichkeit ab sofort unter Rotationsvermeidung. Nach 6 Wochen erlauben wir dann Außenrotation und die Hebung auf über 90 Grad. Danke. Frage, alles neu? Nein. Diese Dreilochplatte, ich habe das selber aus dem Vortrag geklaut, ich gebe es zu, aber es hat mich so fasziniert, wurde im Kloster Varnhem in Schweden gefunden, datiert mit zwischen 1260 und 1525, mindestens 500 Jahre alt, eine Dreilochplatte, 99% aus Kupfer. Wir wissen nicht, ob es überlebt hat, der Patient, aber es wurde gemacht. Dankeschön.
Danke.